Be gone now, Arya.
Come with me. Run.
The first sword of Braavos does not run.
What do we say to the god of death?
Not today.
Go.
Kompott Nummer 285, Kauderwelsch. Hallo und herzlich willkommen zum 285. Kompott, den ich am heutigen besonders sommerlich sonnigen Freitag, dem 30. September 2011, aufgenommen habe, exklusiv im Park. Jetzt haben wir...
It is 11:01.
Was daran liegt, dass ich den eben exklusiv im Park aufgenommen habe. Aber ja, so, das Intro ist mir aus einer US-Fernsehsendung-Serie herausgefallen, hust. Ich weiß gar nicht, wie die da hinkamen. Aber ja, not today. Eben, not today. Und das, was so irgendwie wie komisches Geprügel klingt, ist übrigens ein Schwertkampf. Mit einem Holzschwert und einem bösen Metallschwert. Aua. So, was es aber ansonsten gibt, ist keine Prügeleien, sondern die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech-Meldungen inklusive Space. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist nicht nur Kauderwelsch, sondern vor allem Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Meldungen von den Banken versteckt habe, ein paar Atommeldungen, Neues vom Terror, dann gab es auch wieder was zur Kirche zu erzählen, Israel bzw. Palästina und mehr. 12 Grad, angeblich foggiger. Ne. Cool Greetings. Die 12 Grad, die könnten auch 13 sein, die sich wie 14 anfühlen. Wenn es 12 sind, fühlen sie sich wie 11 an. Auf gar keinen Fall so viel, wie sie nominell sind. Egal, und der Wind macht 7 bis 9 km/h aus Richtung Southeast. Und Fock kann ich sowas von überhaupt nicht bestätigen. Hier scheint die Sonne. Aber ja, da bin ich ja auch drauf vorbereitet, dass hier heute die Sonne scheint. Das ist ganz so, wie ich mir das nach Wettervorhersage vermutet hatte. Nämlich sonnig. So, dann fährt da nicht nur ein Eurovia-Auto an mir vorbei, sondern ich hätte da auch erstmal die Banken. Pleiteplan habe ich letzten Freitag bei den Nachdenkseiten gefunden, die das bei der Financial Times Deutschland gefunden haben. Konsequenz aus der Krise. Privatbanken wollen Garantien für Sparer senken. Die vom Einlagensicherungsfonds abgedeckte Mindestsumme soll von 1,5 Millionen Euro auf 437.500 Euro fallen. Nach Einschätzung des Bankenverbands ist das realistischer. Ein Zeichen, dass sich die Branche auf weitere Pleiten gefasst macht. Na, der Bankensicherungsfonds, der war ja, sagen wir mal so, ich habe aus gut informierten Quellen, also Leute, die mit Banken auch tatsächlich geschäftlich zu tun haben, habe ich mal gehört, dass wenn tatsächlich Banken pleite gehen würden, der Bankensicherungsfonds sowieso niemals hätte ausreichen können, eine echte Großbank abzusichern. Na, also sowas wie Commerzbank zum Beispiel. Wenn die pleite gegangen wäre, dann wären die Einlagen, alles Geld, was sie gehabt hätten, wäre weg. Da wäre gar nichts sicher gewesen. Und da kann sich Merkel auch 500 Mal bei irgendeiner Pressekonferenz hinstellen und sagen, ja, aber die Einlagen sind sicher. Das, also zumindest nicht durch einen Einlagensicherungsfonds. Mag ja sein, dass sie irgendwie noch Geld irgendwo dann reinstopfen kann in das System, dann geht das schon. Aber also ja, der Einlagensicherungsfonds dreht dann einfach mal so eben unauffällig die Sicherung runter. Huch. Na, das ist übrigens in der Presse nicht breitgetreten worden in der letzten Woche. Ja, Fefe hat sich drüber lustig gemacht, aber das war's auch schon. Na, also so Mainstream scheint da nicht drauf angesprungen zu sein, oder ich hab's nicht gesehen. Kann natürlich sein. Ich sehe ja auch nicht alles. So, da gibt's den Lehschaden, habe ich bei den D-Radio Wissen Weltnachrichten geklaut. Der Bundesgerichtshof hat Schadensersatzklagen von Anlegern der Bank Lehman Brothers abgewiesen. Im Urteil heißt es, die Anleger seien beim Kauf von Zertifikaten nicht unzureichend oder falsch beraten worden, deshalb hätten die Anleger keinen Anspruch auf Rückzahlung des investierten Geldes. Da ging es darum, dass sich halt Anleger verarscht gefühlt haben, weil sie Lehman Brothers Anteile gekauft haben. Und bekanntlich die Lehman Brothers in einer grauen Raucherwolke verschwunden sind. Jetzt waren die Anleger der Meinung, dass sie doch über die Risiken besser hätten informiert sein müssen. So, sagt das der BGH, nö. Das, was ihr an Informationen hattet, beziehungsweise was uns vorgelegt wurde, dass ihr hattet, das reicht da. 8:45 Uhr. Im konkreten Fall ging es um Kunden, die von der Hamburger Spaßkasse Zertifikate der US-Bank erworben hatten, als Lehman schließlich insolvent wurde. Wurden auch ihre Anlagen wertlos? Die Kläger werfen der Sparkasse vor, sie nicht ausreichend über die Risiken der Papiere informiert zu haben. Das Gericht verhandelt zum ersten Mal über Klagen von Lehman-Anlegern. Die Finanzbranche erhofft sich ein Grundsatzurteil. Insgesamt sind derzeit allein beim Bundesgerichtshof 40 weitere Verfahren um Ansprüche von Lehman-Anlegern anhängig. Das wird tendenziell wahrscheinlich immer noch auf Details ankommen, ob die Bank irgendwie erzählt hat, ja, und das ist großartig und Banken können ja gar nicht pleite gehen oder irgendwie sowas. Oder was wahrscheinlicher ist, dass das Thema Pleite gar nicht vorgekommen ist oder nur so in dem Nebensatz, naja, es könnte auch sein, dass, aber das ist ja noch nie passiert. Also ich meine, okay, dass die US-Regierung damals Lehman hat pleite gehen lassen, war ja auch für Banken überraschend. Na, dadurch, dass Lehman pleite gegangen wurde, ist ja dann überhaupt erst vielen Leuten so richtig aufgefallen, was das eigentlich heißt, wenn eine Großbank pleite geht. Na, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da tatsächlich begründet einige Leute nicht davon ausgingen, dass sowas überhaupt passieren könnte. Bisschen diesig ist es. Also da, wo die Sonne hinscheint, sieht man, dass es ein bisschen diesig ist. Aber ja, Sonnenaufgang ist, lasst mich lügen, 7 Uhr Dingens gewesen. Ich habe mir inzwischen einen webkal.fi/en einen Kalender abonniert, der mir Sonnenauf- und Untergangszeiten mitteilen kann. Weil ich sehe im Dunkeln schließlich nichts. Da wäre es schon verdammt gut zu wissen, wann ich denn was sehen kann. Und ja, kommt ungefähr zumindest hin. Na, also die Lehman-Geschichte, das ist garantiert noch nicht das letzte Urteil, was daraus fallen wird. Da wird es garantiert, wenn da 40 Verfahren beim BGH anhängig sind, wird es vielleicht noch das eine oder andere Urteil geben. In welche Richtung die Urteile dann ausgehen, ist dann die andere spannende Frage. So, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Von Mittwoch gab es dann die HRE-Klage, die erfolglos war. Ehemalige Aktionäre der Immobilienbank Hyporeal Estate sind wieder mit einer Klage gegen die Verstaatlichung des Unternehmens gescheitert. Die Richter des Oberlandesgerichts München sahen keine Anhaltspunkte für ein verfassungswidriges Handeln des Bundes. Vorher hatte schon das Landgericht München die Klage abgewiesen. Die HRE war im Herbst 2009 gegen den Widerstand vieler Aktionäre verstaatlicht worden. Mir ist noch nicht ganz klar, was die da eigentlich wollen. Wollen die tatsächlich die pleite Bad Bank der Hypo-Vereinsbank weiterbehalten? Na, weil das ist ja der Teil, der irgendwie bei der HRE immer erstaunlich wenig beleuchtet wird in den Pressemeldungen, dass die HRE von der Hypo-Vereinsbank mal als Ausgründung gegründet wurde, in der die schlechten Papiere gelandet sind. Warum man dann ausgerechnet die Bad Bank retten musste? Ja, weil sie hatten da auch noch das Pfandbriefgeschäft. Ja, also ich fordere ja seit Jahren, nehmt das Pfandbriefgeschäft, lagert es in eine Good Bank aus und den Rest könnt ihr pleite gehen lassen, weil auf den Rest sowieso keiner mehr setzt, der überlebt. Inklusive der Konzernmutter, die lange genug vorher das Ding ausgelagert hat, beziehungsweise es dann gerade auf Tage ankam, dass die eben nicht mehr in Regress gezogen werden konnte. Ja, aber hey, auch da hatte der dumme Asmussen ja seine dreckigen Finger mit im Spiel. So, auch von Mittwoch gab es dann Eubin. Die EU-Kommission hat nämlich Vorschläge für eine neue Finanztransaktionssteuer in der Europäischen Union beschlossen. Klingt erstmal irgendwie okay, die wollen Tobin. Und ja, Tobin, nicht Tobin. Das ist schließlich irgendwie ein Amerikaner gewesen, James. sei denn, man spricht James irgendwie französisch aus, whatever. Na, also die EU-Kommission hatte beschlossen, dass sie eine Finanztransaktionssteuer haben will. Klingt erstmal nett. Na, Tobin, habe ich mich ja, lass mich lügen, Billionen Dollar von Eschbach mit angefreundet. Na so, frei nach dem Motto, was passiert eigentlich? Oder wie könnte man diese total amok laufenden Spekulanten einfangen? Indem man jede einzelne Transaktion mit einer geringen, aber in Summe dann doch wieder schmerzhaften Gebühr belegt, sodass die Spekulanten die sind, die am wenigsten davon haben. So, und jetzt kommt also die EU-Kommission und sagt, sie hätte gerne eine Finanztransaktionssteuer. Klingt erstmal nett, eklig wird's dann, wenn man dann weiterliest. Diese Steuer könne 55 Milliarden Euro jährlich einbringen, sagt der EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso vor dem Europaparlament. Es sei Zeit, dass der Finanzsektor einen Beitrag im Kampf gegen die Finanzkrise leiste. Ja, also der zäunt das von, aber da kann man so viel Geld mitmachen aus. Nee, darum geht es nicht. Bei Tobin geht es darum, Steuern tatsächlich mal als Steuerungsinstrument zu verwenden. Dass nämlich diejenigen, die plötzlich mit einer Steuer belastet werden, davon abgehalten werden, das zu tun, womit sie mit einer Steuer belastet werden. Na, dadurch, dass man halt die Spekulanten zahlen lässt für jede einzelne Transaktion, ist so die dumpfe Hoffnung, dass es sich für sie nicht mehr lohnt, dass sie das Spekulieren sein lassen. So, und die Gegenmeinungen sind ja auch immer gleich ganz schnell dabei, so von wegen, ja, aber wenn man das nicht weltweit gleichzeitig einführe, dann würde das Geld einfach woanders hingehen. Na, irgendjemand wird es schon machen. Ich meine, der Vergleich, den ich dann mir dazu gezogen habe, ist, ja, Streubombenverbot ist, soweit ich weiß, auch nicht weltweit in allen Ländern gültig, weil es unter anderem Länder gibt, die da gar nichts von hätten, aber ja. Aber konsequent zu Ende gedacht dürfte man sowas ja auch nicht machen, weil es machen ja nicht alle gleichzeitig und dann kann man es ja gleich sein lassen. Ja, man kann auch einfach mal als Vorbild anfangen. Na, so frei nach dem Motto, wir wollen dieses Geschäft hier nicht. Wir wollen nicht, dass Spekulanten in unseren Börsen rumspekulieren. Na, das wäre eine Maßnahme und dann könnte man sich moralisch breitgrinsend hinstellen und sagen, so, hier, our moral high ground. Na, was dann stattdessen passiert, ist Merkel tönt rum, ja, sie will das, Sternchen, aber auch nur, wenn es überall kommt, also will sie es eigentlich nicht. Ja, die FDP will es ja gar nicht, ne? Brüderle kam dann auch wieder angekullert, verkündete, ja, aber das werden ja die Bankkunden bezahlen. Ja, letztlich bezahlen sowieso alles irgendwelche Kunden. Na, was meint denn ihr, wo denn die Kernbrennstoffsteuer für AKWs letztlich herkommt? Ja, von den Stromkunden. Von wo denn auch sonst? Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass die AKW-Betreiber ihren Aktionären Geld wegnehmen. Hallo? Na, also natürlich zahlen alles am Ende die Kunden. Das Argument ist invalide, weil das Argument kann man überall bringen. Na, und also hier, dass Barroso sich hinstellt und sagt, ja, da kann man so und so viel Geld mitmachen, ja, das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass man da moralisch, dass man per Geld eine Vorgabe macht, wie man sich moralisch zu verhalten hätte. Und die Banken, die sich dran halten, können sich dann breitgrinsend hinstellen und sagen, ja, wir sind moralisch. Na, weil den normalen Bürger, den betrifft das gar nicht. Der kauft vielleicht irgendwie. Nehmen wir mein Beispiel. Ich habe einen Aktienfonds. Da läuft jeden Monat vermögenswirksame Leistung rein. Das heißt, so bummelig 12-mal plus, wenn dem seine Ausschüttung kommt, legt die sich bei ihm wieder an. Also 13-mal im Jahr geht da Geld hin. Ja, das heißt, ich hätte 13 Transaktionen im Jahr. Angenommen, das ganze Ding ist turbinartig so angelegt, dass es wirklich nicht wehtut pro Transaktion. Sagen wir mal großzügig 1 Euro pro Transaktion. Na, dann würde ich 13 Euro an Steuer im Jahr bezahlen. Punkt. Das wäre es auch schon. Ein Daytrader, der pro Tag 13 Transaktionen mindestens macht, ist logisch, dem tut das mehr weh. Na? Aber hey. So, dann hätten wir hier die Leerverlängerung, weil angesichts der anhaltenden Unruhe an den Finanzmärkten verlängern Frankreich, Italien und Spanien ihre Verbote für riskante Börsenwetten. Betroffen sind sogenannte Leerverkäufer von Aktien, mit denen vor allem Großanleger wie Hedgefonds. Ist mir doch zu leise. So, mit denen Vor allem Großanleger wie Hedgefonds auf fallende Kurse spekulieren, wie die europäische Börsenaufsicht ESMA mitteilte, sollten diese Geschäfte in Frankreich und Italien noch bis zum 11. November untersagt bleiben. Ja, das Ding ist mal eingeführt worden mit einer 2-Wochen-Frist. Wo alle, die irgendwie Ahnung haben von dem Thema, gesagt haben, also mit einer 2-Wochen-Frist kriegt ihr keinen Blumentopf. Gut, es wird seitdem irgendwie immer wieder verlängert. Erinnert mich an gewisse Terrorgesetze, die ja auch ständig verlängert werden. Obwohl sie ständig immer noch weiter befristet sind. Also man formal sich hinstellen kann und sagen kann, nein, das ist kein permanentes Gesetz. Das ist doch befristet. Ja, und wenn die Frist ausläuft, dann kommt ein Terrorminister angerannt und nölt rum, dass man das doch dringend verlängern müsste, weil Dollarbegründung. Ja, kennen wir irgendwoher. Ne, aber das wird dann mal wieder weiter verlängert. Blablabla. Ob das irgendwas bewirkt, ist dann die andere spannende Frage. Ist eine Meldung, die ich mir hier gestern reingeklebt habe. So kommen wir in der Atomecke an. Da gibt es eine Meldung aus Libyen. Nämlich ein Libager. Washington DPA. Auf einer Militärbasis in Libyen ist vermutlich radioaktives Material entdeckt worden. Revolutionskräfte des Übergangsrates hätten in zwei großen Lagern tausende blaue Fässer gefunden, berichtet der Fernsehsender CNN. Einige davon hätten die Aufschrift radioaktiv. Die internationale Atomenergiebehörde bestätigte dem Sender, dass nahe Sebha Urankonzentrat gelagert werde. Dieses Material ist der Ausgangsstoff für Brennstäbe. Und wenn man es noch ein bisschen höher konzentriert, dann kann man daraus auch A-Bomben machen. Was putzigerweise, ne, wenn der Iran sowas irgendwo rumliegen hätte, hätte es Aufregung gegeben. Libyen mit Gaddafi, der bekannt und berühmt dafür ist, dass er sehr demokratisch ist und das Volk immer mitentscheiden lässt. Das war jetzt gerade Iro, aber die funktioniert ja im Radio nie. Also jedenfalls finde ich putzig. Ja, Gaddafi hatte radioaktives Material, was jetzt angeblich die Rebellen gefunden haben. Die didn't know that. Also ich meine, okay, es überrascht mich nicht dolle. Wie viele Kernkraftwerke hat denn Gaddafi? Ich wüsste jetzt spontan nicht, dass Gaddafi Kernkraftwerke hatte. Ne? So. Der Akku geht wieder runter. Er tut genau das, was ich befürchtet habe. Dann, Gorleben soll dann entstrahlt sein. Die Strahlenwerte am Atommüll Zwischenlage Gorleben liegen nach jüngsten Messungen nicht in einem kritischen Bereich. Experten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig hätten jetzt einen Wert von 0,21 Millisievert pro Jahr ermittelt, teilte das niedersächsische Umweltministerium in Hannover mit. Eine vorangegangene Messung hat ergeben, dass der sogenannte Eingreifwert von 0,27 Millisievert pro Jahr am Zaun des Zwischenlagers nicht ausgeschlossen werden konnte. Wo ich auch schon Kritik an den Werten gelesen habe, dass die nämlich gar nicht die Messwerte wären, sondern dass das irgendwelche hübsch gerechneten Zahlen wären. So frei nach dem Motto, naja, und wenn wir dann noch 500 Millisievert pro Tag abziehen, dann ist es im grünen Bereich. Na, also es kann durchaus sein, dass wir hier nicht die echten Messwerte gefüttert kriegen, sondern dass wir die schön gerechneten Rechenwerte kriegen, aus denen man nur dummerweise nicht die echten Messwerte wieder rausgelitten kriegt, wenn man nicht die gesamte Berechnung kennt. Und vor allen Dingen nicht rauskriegt, wo denn die Änderungen der Berechnung lagen. Aber hey. Na, also es sieht jetzt heftig danach aus, dass sie sich halt die Werte schön rechnen. Dass sie dann rechtzeitig, wenn der nächste Castor kommen soll, offiziell in Ordnung seine Werte haben. Offiziell ist das alles großartig. Ja, es hat sich im Zweifelsfall an den Strahlenleveln noch nichts geändert. Beziehungsweise es würde mich auch mal interessieren, ob es denn eine offizielle Erklärung gibt, warum die Messwerte jetzt wieder besser sind. Ja, so was wie, wir haben strahlendes Material in die Sonne geschossen. Ihr hattet gar keinen Raketenstart. Es ist da selber hingeflogen. Es ist weggelaufen. Ja, weil beim letzten Mal, als da die Werte zu hoch waren, hieß es ja, und dann könnten sie ja mit den Castor-Behältern ein bisschen Ringelpiez mit anfassen spielen, können die ein bisschen durch die Gegend schieben und dann würden die Werte am Zaun ja wieder stimmen. Was ja überhaupt nichts an der Strahlenbelastung innen drin ändert, aber ja. Also es riecht komisch. Aber gut, das riecht's in Gorleben sowieso. Wobei ich ja jetzt auch schon von Leuten gehört habe, die da aus der Gegend kommen, von wegen, ja, es könnte durchaus auch sein, dass in dem Bergwerk da unten schon Castoren verschwunden sein könnten. Das kann ich mir nur wieder schwer vorstellen, weil die Dinger, die müssen eigentlich gut durchlüftet irgendwo rumstehen. Und wenn du sie erstmal nach unten bringst, dann ist das mit der Durchlüftung nicht mehr ganz so trivial. Aber hey. Also die Frage, die ich mir bei der Meldung gestellt habe, wie kann das? Wie kann es dazu gekommen sein, dass die Messwerte jetzt wieder niedriger sind? So, Solange ich dafür nicht eine offizielle Begründung lese, was denn jetzt getan wurde, dass die Messwerte niedriger geworden sind. Weil von alleine haben so eine Messwerte nicht die Eigenschaft, dass sie innerhalb von Monaten so radikal sinken. Irgendwas muss da gewesen sein. Ist von Montag. Am Mittwoch gab es dann Abbaukosten. Der Rückbau der deutschen Atomkraftwerke würde die Betreiber laut einem Pressebericht Milliarden kosten. E.ON, RWE, ENBW und der Vattenfall müssten mit Ausgaben von mindestens 18 Milliarden Euro und rechnen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf eine Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little. Die AKW-Betreiber müssen wegen des beschlossenen Ausstiegs aus der Kernenergie zunächst 8 Reaktoren stilllegen und in den kommenden 11 Jahren die restlichen 9 Anlagen. Erste Frage, die sich mir aufdrängte, was davon zahlen sie selber? Und was übernimmt der Steuerzahler freundlicherweise? Also, wir alle. Nächste Frage. Warum zum Fick stellt ihr die Gesamtsumme in einem dar? Ist ja jetzt nicht so, als würden heute 18 Milliarden fällig und danach nichts mehr. Sonst ist mehr so, ja, also über den Lauf der nächsten... Boah, lasst mich lügen. Ich glaube, von den DDR-Kraftwerken sind gerade die ersten fertig mit dem Rückbau. Na, also im Lauf der nächsten 20 Jahre, 9 Uhr haben wir nebenbei, im Lauf der nächsten 20 Jahre werden insgesamt für alle Energiekonzerne zusammen 18 Milliarden fällig. Im Lauf der nächsten 20 Jahre ist das allerdings dann keine so gigantische Summe mehr. Na, plus, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, irgendwelche lustigen Zahlen durch die Gegend zu heben. Wie sieht's denn aus? Was kostet denn zum Beispiel so eine Endlagerung insgesamt? Na? Was ja der Staat auch freundlicherweise komplett übernimmt. Also auch wieder der Steuerzahler. Also ihr und ich. Und sowieso alle. Alle bis auf vielleicht Herr Westerbrolle, weil der zahlt ja bekanntlich keine Steuern. Huch. Na? Also das ist so... Also da riecht der Fatt ja richtig draus. Da muss ich mich ja nicht mal anstrengen, rauszufinden, wo zum Kuckuck denn da die Falschmeldung drin steckt. Die steht da direkt vor einem und winkt. Lügen mit Zahlen. So, gestern gab es da noch einen Fukubeb. Da gab es ein Erdbeben der geschätzten Stärke von 5,6. Es seien aber keine Probleme in der Atomruine Fukushima festgestellt worden. Sternchen, keine neuen. Na, weil keine Probleme in Fukushima... ist Fukushima plötzlich wieder heil geworden? Sind die Kernbrennstäbe wieder zusammengegangen und sitzen da jetzt ganz entspannt in den Druckbehältern und warten nur drauf, dass sie dann irgendwann mal da sauber rausgeholt werden? Ne, wetten das nicht. Na, aber hey. So. Dann kommen wir mal beim Terror an. Von letzter Woche, den Anschlag in Ankara hatte ich ja. Letzte Woche, das müssen ja Christisten gewesen sein. Nein, turns out, es waren Kurden. Istanbul DPA, eine kurdische Gruppe, hat sich zu dem Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara bekannt. Dabei waren am Dienstag 3 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Die Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK kündigte gleichzeitig weitere Anschläge an. Das Bekennerschreiben ging per E-Mail bei einer PKK-nahen Agentur ein. Die PKK wird als Terrororganisation eingestuft. Sie kämpft seit Anfang der 1980er Jahre für die Unabhängigkeit der Kurdengebiete von der Türkei. Na, also ich meine, okay, Bekennerschreiben ist nicht unbedingt eine definitive Feststellung, aber es ist zumindest mal eine Aussage. Es waren wohl doch keine Christisten. Schade aber auch. Ist vom letzten Freitag noch. Dann VDS neu, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion möchte nämlich die laufende Novellierung des Telekommunikationsgesetzes TKG nutzen, um die von ihr geforderte Wiedereinführung der verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung zu verankern. Der aktuelle Regierungsentwurf für die TKG-Reform erlaube den Anbietern eine Aufbewahrung von Verbindungs- und Standortdaten zu Abrechnungszwecken für 3 Monate. Gerüchten zufolge soll es Telefonieanbieter geben, die bereits lange darüber hinaus die Daten speichern, woraufhin ein Datenschutzbeauftragter des Bundes, nennen wir ihn mal Herrn Quickfries Plus, gesagt hat, ach, das passt schon. Die begründen das mit Abrechnung, dann passt das schon. Na, und dass sie versehentlich, wenn dann irgendjemand freundlich fragt, die Daten auch mit rausgeben, das Zufall. Na? Datenschutzbeauftragter, mal yes. Für 3 Monate schreiben die Berichterstatter der Union in einem Heise Online vorliegenden Nachforschungspapier zu dem Gesetzesvorhaben. Damit hätten die Sicherheitsbehörden weniger Zeit, die für die Rückverfolgung dynamische IP-Adressen zu einer Rufnummer notwendigen Informationen zu erhalten. Rufnummer? Anschluss. Rufnummer, mal jetzt. Dies widerspreche den von CDU und CSU im Rahmen der Bekämpfung des internationalen Terrorismus unter der Schwerstkriminalität gewünschten Bestimmungen zur Vorratsdatenspeicherung. Scherz an der Sache ist, Deutschland hat sich in der EU offiziell zur Frage der Vorratsdatenspeicherung geäußert und festgestellt, ja, also unsere Zahlen mit und ohne Vorratsdatenspeicherung zeigen, dass sich nichts ändert. Worauf dann andere Länder gesagt haben, ja, aber wir haben in ganz vielen Fällen auf die Vorratsdaten zugegriffen. Ja, wenn sie erstmal da sind, dass er sie dann auch tatsächlich benutzt, dann überrascht jetzt ungefähr niemanden. Die Frage ist, ob ihr sie brauchtet. Das sieht verdächtig nach einem Rasenmäher aus. Der Rasen ist doch kurz genug. Da braucht man sich doch gar nicht hinstellen und Mäher rufen. Wobei, solange er noch fährt, ist alles in Ordnung. Plus, der ist auf dem Weg unterwegs. Die von der Union vorgeschlagene Lösung ist denkbar schlicht. Aus der Möglichkeit zur dreimonatigen Sammlung von Verkehrsdaten soll eine sechsmonatige Verpflichtung werden. Na, oder anders ausgedrückt, die Zensurpartei-Pfeifen wollen die Vorratsdatenspeicherung jetzt mal eben unauffällig unter ferner Liefen wieder einführen. Na, weil, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger weigert sich ja, diese doch angeblich ach so wichtige, von niemandem bewiesene, aber angeblich ach so wichtige Terrormaßnahme wieder einzuführen. Blabla, eine weitergehende Änderung etwa einschlägige Überwachungsparagrafen in der Strafprozessordnung. Wie sie der Gegenentwurf des Koalitionspartners FDP vorsieht, halten die konservativen Telekommunikationspolitiker offenbar zunächst nicht für nötig. Die Liberalen lehnen eine Wiedereinführung der allgemeinen Vorratsdatenspeicherung entschieden ab. Die heutige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, hatte als Bundestagsabgeordnete Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt, gegen die Pflicht für Telekommunikationsanbieter sämtliche Telefon- und Internetverbindungsdaten anlasslos 6 Monate zu speichern. Na, und dann haben die BFR-Richter sich ja hingestellt und haben gesagt, okay, also erstens, der Klage wird stattgegeben, zweitens, die Gesetze werden sofort außer Kraft gesetzt, so als hätte es sie nie gegeben, und sämtliche Daten haben sofort gelöscht zu werden. Was ja schon also ganz knapp vor verdachtsunabhängige Speicherung von Daten ist überhaupt nicht drin, ist das schon die härteste Maßnahme, die sie hatten. Na, sie haben die Vorratsdatenspeicherung nicht komplett verboten, aber sie sind so dicht rangegangen an ein Komplettverbot, wie man hätte können, ohne es komplett zu verbieten. Leider haben sie es nicht komplett verboten. Na, also die Union will also die Vorratsdatenspeicherung jetzt über die Hintertür einführen. Ist mir am Dienstag aus dem Heiserticker gefallen. Dann von gestern. Was fuselt da rum? Von gestern gibt es die Ustnahme. Die US-Festnahme nämlich. US-Behörden haben einen Terrorverdächtigen festgenommen, der Anschläge auf das Pentagon und den Kongress in Washington geplant haben soll. Nach Angaben der Bundespolizei FBI war der 26-Jährige in der Nähe von Boston verdeckten Ermittlern ins Netz gegangen. Diese hätten den diplomierten Physiker mit Sprengstoff und Waffen versorgt und dann zugegriffen. Na, also wieder so ein Fall von, wenn die Geheimdienstpfeifen nicht ständig irgendwelche Leute ranzüchten würden und denen ständig irgendwie einflüstern würden, ja, mach doch mal einen Terroranschlag, dann wäre noch die Frage offen, ob die überhaupt jemals von sich aus auf den Trichter kämen, einen Terroranschlag machen zu wollen. So wild in den Raum rein vermutet eher nicht, aber hey, maybe that's just me. Ja. Und der soll also mit Modellflugzeugen geplant haben, irgendwas groß in die Luft zu jagen. Ja, wie viel Sprengstoff kriegt man wohl in so ein Modellflugzeug rein? Und wie groß kann man damit Boom machen, wenn man keine A-Bombe da reinkriegt? Also spontane Antwort von mir, nicht viel und nicht sehr. Aber das ist nur eine spontane Antwort von mir. Mag ja sein, dass man irgendwie, wenn man da ganz doll großes Thermit da reingefrickelt kriegt, dann auch Zeug richtig kaputt kriegt. Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt auch nicht aus, weil, nö. So. Emulgimit-Sprengstoff gefüllte Mini-Flugzeuge per Fernsteuerung in das US-Verteidigungsministerium und den Kongress rasen lassen. Jetzt ist der Mann festgenommen worden. Der US-Bürger ist schon seit längerer Zeit von Undercover-Agenten des FBI beobachtet worden, von denen er auch vermeintlichen Sprengstoff kaufte. Der 26-Jährige plante nach der Attacke mit den Flugzeugen auf fliehende Menschen zu schießen. Na, also, das riecht mir heftig nach, wenn das FBI da sich nicht eingemischt hätte, wäre ungefähr gar nichts passiert, weil, ne, was hatte er denn vorher? Modellflugzeuge? Die sind bekannt dafür, dass sie ganz schlimme terroristische Waffen sind, oder was, ne? Also, der hatte nichts. Der hatte nichts außer vielleicht eine Idee. Und irgendwie auf fliehende Menschen schießen, das kann in den USA ungefähr jeder, weil in den USA darf ungefähr jeder eine Waffe besitzen. Wo ja die Waffenlobby da auch immer dafür sorgt, dass das sich auch auf gar keinen Fall ändert. Ja. So, Neues von der Kirche. Weil bekanntlich war ja letzte Woche Ratzefresse in the House. Da gab es erstmal eine Missbrauchsmahnung. Erfurter DPA mit einer Mahnwache habe den Missbrauchsopfer am Rande des Papstbesuches auf die mangelnde Aufklärung sexueller Übergriffe durch katholische Priester aufmerksam gemacht. Seit dem Skandal im vergangenen Jahr habe sich nichts geändert, sagte Teilnehmer Wilfried Fesselmann. Er selbst wurde nach eigenen Angaben im Alter von 11 Jahren missbraucht. Der Prediger sei lediglich vom Papst versetzt worden. Damit sei die Sache für die Kirche erledigt gewesen. Er habe den Papst um ein persönliches Gespräch gebeten, was natürlich nicht passiert ist, weil es durften dann nur die Leute mit dem Herrn Ratzinger sprechen, die vorher brav waren und überhaupt keine Form von Kritik geäußert haben. Weil Kritik kann der Herr Ratzinger ja irgendwie offensichtlich wohl nicht ab. Also wer sich hinstellt, wie zum Beispiel der andere Kauder, der Volker, und rumtönt, dass das doch überhaupt nicht ginge, dass man den Herrn Ratzinger, den man doch als Staatsoberhaupt des Staates Vatikan, nebenbei, der Staat Vatikan ist damals gegründet worden, weil ein Herr Mussolini mit einem damaligen Herrn Papst ein Konkordat abgeschlossen hat, was so ähnlich ist wie das Konkordat, was ein Hitler mit einem Herrn Papst abgeschlossen hat. Ja, oder anders ausgedrückt, die ganzen Rechte, die Katholen da jetzt haben, die basieren auf lustigen Vereinbarungen, die putzigerweise zu Nazi-Zeiten mit Nazi-Größen geschlossen wurden. Dass irgendwie an den Vereinbarungen niemand zweifelt, wundert mich ein bisschen. Ja, weil viele andere Sachen sind danach einkassiert worden, die irgendwie nicht. Vor allen Dingen, weil ja der damalige Papst, Pius hieß er, glaube ich, ja seinen fetten Hintern auch nicht in die Höhe begeben hat, als die Nazis bei ihm einmarschiert sind und Juden aus seiner Obhut mitnehmen wollten und haben, um die dann schön schlachten zu können. Na, aber hey, also in Sachen Missbrauch hat Ratze sich überhaupt nicht bewegt. Dann gab es Miss Bullshit. Papst Benedikt XVI hat sich am Abend in Erfurt mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Priester und kirchliche Mitarbeiter getroffen, teilte der Vatikan und die Deutsche Bischofskonferenz mit. Das Treffen hat im Priesterseminar stattgefunden. Anschließend habe der Papst Menschen getroffen, die sich um Missbrauchsopfer kümmern. Bewegt und erschüttert von der Not habe der Heilige Vater sein tiefes Mitgefühl und Bedauern bekundet. Er habe die Aufarbeitung versichert und versprochen, wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Na, auch da vermisse ich eine Aussage wie, ja, es gibt da das Schreiben, was Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation Vulgo Inquisition unterschrieben hat, in dem es nämlich heißt, übrigens das Schweigegebot, was der Papst Dingens da irgendwann in den 60ern war es, glaube ich, mal rausgelassen hat, giltet immer noch. Solange er sich von diesem Schreiben nicht hochöffentlich distanziert, nehme ich dem Herrn Ratzinger nicht ab, dass er irgendetwas für Missbrauchsopfer tun will. Sondern das ist dann alles nur, ja, er stellt sich hin und lässt verbreiten, er sei betrübt. Ja, Entschuldigung, das reicht mir nicht. Er hat es ja durchaus in seiner Macht zu sagen, ja, und der Nächste, der erwischt wird oder bei dem der Verdacht aufkommt, dass er sich an einem Kind vergangen hat, der fliegt hochkantig aus der Kirche. Na, das wäre mal eine Aussage. Exkommunition. Na, aber sowas macht er nicht. Ja, und solange sowas nicht passiert, gehe ich davon aus, dass das alles Blödfug war. Am Montag habe ich mir dann die E-Reichung hier reingeklebt. In Irland haben die Opfer von Missbrauch in staatlichen Einrichtungen noch einmal rund 3000 Anträge auf Entschädigung eingereicht. Hintergrund ist, nach einem Bericht der Irish Times, die Entscheidung der Regierung, die Zahlungen Mitte dieses Monats einzustellen. Die neuen Forderungen gingen in den 8 Wochen vor diesem Termin ein. Die zuständige Behörde hat seit ihrer Gründung im Jahr 2002 rund 18.000 Meldungen bearbeitet. Ausgezahlt wurden bislang 1,05 Milliarden Euro an Entschädigungen. Apropos Entschädigungen, ne? Hier, Papstbesuch hat 30 Millionen gekostet. Für die Missbrauchsopfer standen in Deutschland aber nur 2 Millionen zur Verfügung. Also ein klitzewinziger Bruchteil dessen, was alleine dafür investiert wurde, dass der Herr Ratzinger in Deutschland rumreisen konnte, dass er im Olympiastadion reden konnte, dass er zu gut Deutsch also seine Botschaft verbreiten konnte. Na, aber wenn es darum geht, Leuten zu helfen, die tatsächlich unter von seiner Organisation begangenen Missbrauch gelitten haben und vielleicht auch immer noch leiden, da ist das Geld leider nicht verfügbar. Ja, ich finde das schon spannend. So, Israel ist dann natürlich auch weitergegangen, beziehungsweise Palästina. Die haben tatsächlich am letzten Freitag Mahmoud Abbas trotz aller Warnungen und Drohungen Israels und der USA den Antrag auf Vollmitgliedschaft eines Staates Palästina bei den Vereinten Nationen eingereicht. Na, also es ist genau das passiert, womit Abbas gedroht hat. Er würde Antrag auf Vollmitgliedschaft einreichen, weil Existenzrecht Palästinas wäre es ja mal an der Zeit. Na, und ja, hat er eingeworfen und ja, warten wir mal ab, was da passiert. Der Sicherheitsrat hat sich dann auch schon am Montag mit dem Antrag befassen wollen. Der derzeitige Vorsitzende des Gremiums, Salam, sagte in New York, er habe den Antrag bereits an die anderen Mitglieder weitergeleitet. Diplomaten rechnen mit langwierigen Verhandlungen, zumal die USA ihr Veto angekündigt haben. Nach dem von Palästinenserpräsident Abbas gestellten Antrag und seiner Rede sowie des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in der Vollversammlung kam das Nahostquartett zusammen. Netanyahu hat sich nämlich auch äußern dürfen. Aber hey, die UNO ist ja voll demokratisch, da kann sich ja jeder äußern. Na, ja. Also was wahrscheinlich rauskommen wird, ist, dass Palästina analog dem Vatikan ein Non-Member-State-Besuchsrecht in der UN-Vollversammlung bekommen kann. Was aber ja nun gerade nicht ein Existenzrecht eines Staates beinhaltet, sondern eben weit drunter ist. Ja, von daher mal gucken. Also wo es da halt drauf ankommt, ist, ob die USA tatsächlich ernst macht und ein Veto einwerfen wird im Sicherheitsrat. Oder ob die USA brav die Füße stillhält und sich an die Mehrheit ranhängen wird. Von mir aus können die auch Nein sagen, wenn sie nicht Veto sagen. So, dann gab es einen Unbaustopp. Der israelische Regierungschef Netanyahu hat nämlich Forderungen nach einem erneuten Baustopp des Siedlungsbaus in den Palästinensergebieten zurückgewiesen. In der Jerusalem Post sprach Netanyahu einen 10-monatigen Baustopp im Westjordanland und Ost-Jerusalem an, der im vergangenen Jahr zu Ende gegangen war. Auch dieser habe damals keine entscheidende Wende gebracht, sagte er der Zeitung. Und deswegen bauen sie jetzt weiter. Auf Gebieten, die zumindest nach dem, was Abbas gefordert hat, nämlich die Grenzen von 67, palästinensisches Gebiet wäre. Na, also, sie schaffen schon mal vollendete Tatsachen. Offizielle Begründung ist, ja, aber nach irgendwelchen anderen Regelungen, die wir uns da gerade ausgedacht haben, wäre das unser Gebiet. Da dürfen wir weiter bauen. Dass sie mit diesem, wir bauen aber jetzt weiter, egal was andere Leute sagen, sich nicht unbedingt international viele Freunde schaffen, darf auch einigermaßen klar sein. Ja. Da gab es auch ganz schnell Kritik. Die neuen Siedlungspläne Israels sind auf deutliche Kritik gestoßen. Das Weiße Haus in Washington ist nach den Worten von Sprecher Carney zutiefst enttäuscht. Das US-Außenministerium nannte das Vorhaben kontraproduktiv für die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit den Palästinensern. Na, weil die USA besteht drauf, ja, so macht erstmal Friedensverhandlungen. Ihr werdet das schon irgendwie gelöst kriegen. Ja gut, sie haben es in den letzten Jahrzehnten nicht gelöst bekommen. Warum sollten sie das jetzt auf einmal lösen können? Ja, aber hey. Ist von Mittwoch. Auch von Mittwoch gab es dann die Is-Reaktion. Israel hat die Kritik an seinen Bauplänen im arabischen Ostteil von Jerusalem zurückgewiesen. Etwa 1100 zusätzliche Wohnungen sollen im Stadtteil Gilo entstehen. Ein Regierungsvertreter sagte, in allen Friedensplänen sei Gilo als Teil des jüdischen Jerusalems bezeichnet worden. Nur wenn man sich die Forderung von Abbas nimmt und sagt, okay, die Grenzen von 67, dann ist das ein Teil des palästinensischen Gebietes, nicht ein Teil des israelischen Gebietes. Na, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Forderung von Abbas, die war ja gar nicht so gemeint. Aber das ist die Forderung von Abbas, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir haben hier andere Pläne, da gehört er uns. Ist ein bisschen dünn, ich weiß auch nicht. Na? Vor allen Dingen sich dann hinzustellen, ja, aber nach anderen Plänen, soweit ich weiß, gibt's gerade keine Einigung, was denn nun als Plan gilt. Na, sich einfach einen Plan auszudenken, in dem man dann da trotzdem rumbauen kann, ist, kommt mir so ein bisschen undemokratisch vor. Da gab es eine Juryüberweisung. Der Weltsicherheitsrat hatte den Aufnahmeantrag der Palästinenser in den Vereinten Nationen formell an einen Ausschuss von Juristen überwiesen. Der Schritt wurde einstimmig von den 15 Mitgliedergremium beschlossen, der UN-Vertreter der Palästinenser, Riad Mansour. zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung. Man sei dankbar, dass der Sicherheitsrat den Vorgang zügig bearbeite. Der Juristenausschuss des Rates will schon übermorgen mit dem Antrag der Palästinenser befassen. Ist von Mittwoch. Übermorgen ist, wenn mich nicht ganz viel täuscht, heute. Da habe ich aber noch nichts von gehört, logischerweise. Wie auch. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik von einer Band, die ich letztes Jahr versehentlich mitbekommen habe, allerdings viel zu spät mitgekriegt habe, dass die da auftraten, nämlich auf dem Herbstmarkt in Bergstedt, der ja letztes Wochenende war und womit sich dann dummerweise die Marktsaison auch beendet hat. Da tauchte eine Band aus drei Jungs, die nach eigener Auskunft alle drei elf sind, auf und spielte was. Und zwar heißen die oder nennen die sich dreimalig. Kann man auch als dreimal ich lesen, aber zumindest bei der Vorstellung haben sie zustimmende Geräusche bei der Aussprache dreimalig gemacht. So, und da gibt es jetzt einen Titel, das ist der eine Titel von denen, den ich tatsächlich spielen kann, ohne dass die GEMA mir aufs Dach klettert. Das ist nämlich laut Auskunft, die ja da auch am Anfang zu hören ist, eine Eigenkomposition und deswegen eben gerade nicht von der GEMA vertreten. Und der Titel heißt dann, keine Ahnung, oder so. 3 Minuten 36 lang, wie gesagt, vom Herbstmarkt Sonntag. So, und dann ist das Ganze gefolgt von Ken FM über Palästina. 9 Minuten 50 lang habe ich aus dem Ken FM 2008 Channel bei YouTube geklaut. Dieses Mal habe ich mir auch mal dazu geschrieben, wo ich sie nun eigentlich her habe. Weil der hat sich mit dem Thema nämlich auch mal befasst. So, das kriegt er dann auf die Ohren. Ich sage dann, Sonne, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand von euch bemüßigt fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, sogenanntes Feedback, fühlt euch eingeladen, mir entweder einen Kommentar im compiblog.de, Comport 285 Teil 1, zu hinterlassen, mir eine E-Mail an die Adresse compiblog@googlemail.com zu schreiben, mich bei Google Plus zu erwähnen oder bei Twitter @comport anzuschreiben. So, und jetzt viel Spaß mit keine Ahnung und Ken FM über Palästina und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Jetzt spielen wir unser erstes selbstgeschriebenes Lied.
Wie heißt das?
Was ist?
Wie heißt das?
Wie das heißt?
Ja.
Keine Ahnung. Also
das Lied heißt keine Ahnung. Sag, das Lied heißt
ja,
keine Ahnung.
Genau, das Lied heißt keine Ahnung.
Genau. Super.
Noch keine Ahnung.
So kenne ich dich. Ready? Ja. Auf geht's.
The Revolution Will Not Be Televised. Dass der Welthit des afroamerikanischen Folksängers und Bürgerrechtsaktivisten Jill Scott Heron so nicht mehr stimmt, ist offensichtlich, seit es neben klassischem TV das Fernsehen des kleinen Mannes gibt. YouTube. YouTube übertrug die grüne Revolution im Iran und YouTube informierte die Welt über den Ist-Zustand des arabischen Frühlings. Das, was Betroffene, Augenzeugen via YouTube weltweit ins Netz stellten, hat die Zensur staatlicher Nachrichtenhersteller umgangen und ist im Wesentlichen objektiver als all das, was wir von den üblichen Verdächtigen bisher zu sehen bekommen. The Revolution will be televised und da heißt die Zahl der Woche 194. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat sich vor die UNO-Vollversammlung gestellt und die Weltgemeinschaft dazu aufgefordert, sein Land, Palästina und sein Volk, die Palästinenser, als das anzuerkennen, was man Israel kurz nach dessen Gründung auch zugestand, den Status eines souveränen Staates. Kaum geäußert waren diese Bilder auf YouTube weltweit zu sehen. Abbas hielt genau wie im Anschluss der israelische Präsident Netanyahu eine Rede vor der UNO-Vollversammlung. Nur, dass er dabei wesentlich souveräner rüberkam. Abbas verbreitete Hoffnung für sein Land und die Region. Netanyahu sah vor allem die Gefahren, die ein souveräner Staat Palästina für sein Land Israel bedeuten könnte. Beide Positionen sind legitim und aus der jeweiligen Geschichte begründet. Nur gibt es einen entscheidenden Unterschied. Etwas immer wieder zu verschieben, muss man sich leisten können. Israel ist ein Staat, der seit seiner Gründung im ständigen Ausnahmezustand lebt. Dieser Ausnahmezustand zwingt die Welt, ständig Position zu beziehen. Aber Israel hat starke Partner im Ausland und kann von sich behaupten, seinen Bürgern trotz aller Gefahren ein mehr oder weniger menschenwürdiges Leben zu bieten. In Palästina sieht es völlig anders aus. Von Land kann hier überhaupt keine Rede sein. Es handelt sich um ein von Besatzern kontrolliertes Kriegsgebiet, eine Handvoll blutgetränkter Erde. In so einem Land ist es völlig illusorisch, davon auszugehen, dass jemals eine Generation von Menschen heranwachsen kann, die keinen Hass gegen seine Nachbarn hegt. Hass war bisher für viele Palästinenser wesentliche Motivation, das Land nicht längst aufzugeben, sprich auszuwandern. Aus Hass ist ein Großteil der Palästinenser geblieben. Man wollte, wenn man schon selber wie Vieh vegetieren muss, es dem Nachbarn zumindest so schwer wie möglich machen. Was dabei über Jahrzehnte herausgekommen ist, hat die Weltpolitik geprägt. Negativ. Der Palästina-Konflikt hat eine Spirale des Fanatismus weit über die Region hinaus entstehen lassen. Der Palästina-Konflikt hat private Terrorfirmen forciert. Der Palästina-Konflikt ist ein Grund dafür, dass die USA heute die Politik der Achse des Bösen verkaufen, sprich Dauerpräsenz in der gesamten Region. Hass und Terror kann man nie mit Waffen in die Knie zwingen. Im Gegenteil, Waffen heizen den Konflikt permanent an. Und so ist es nur natürlich, dass sämtliche Friedensverhandlungen über all die Jahre scheitern mussten. Wer Frieden will, muss Gerechtigkeit schaffen. Er muss Rechtsstaatlichkeit schaffen. Und das schafft man am besten, indem man den Palästinensern endlich das jedem Volk zustehende Recht einräumt, den eigenen Staat zu gründen und ihn dann mit allen Mitteln unterstützt. Abbas hat die Welt in New York aufgefordert, den ewigen Versprechen nach Souveränität Taten folgen zu lassen. Der Mann weiß, dass sein Antrag vor allem symbolischen Charakter hat, denn ohne Unterstützung wird und kann dieser Antrag für weitere Jahre in der Schublade der Zweifler verschwinden. Das aber wäre ein verheerender Fehler, den die ganze Welt damit machen würde. Warum? Weil sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren würde. Das wiederum würde zu einer weiteren Verhärtung der Fronten führen mit allen Konsequenzen, die nur Eskalation der Gewalt hießen. Die Anerkennung Palästinas als einen souveränen Staat hat dagegen nur positive Auswirkungen. Palästinenserpräsident Abbas betonte bei seiner Rede ausdrücklich, dass sein Staat ein demokratischer wäre. Bisher behauptete Israel zu Recht, die einzige Demokratie in der Region zu sein. Mit der Anerkennung eines weiteren demokratischen Staates, Palästina, würde die Demokratierate in der Region mit einem Schlag um 100% erhöht. Ein weiterer demokratischer Staat würde seinen demokratischen Nachbarn Israel auf Augenhöhe begegnen, in allen Punkten. Terrororganisationen im eigenen Land wären ab sofort das Problem Palästinas. In dem Moment, wo die Welt den Staat Palästina anerkennt, käme Palästina nicht umhin, Israel als souveränen Staat anzuerkennen. Dieser Schritt wäre historisch ungeheuer wichtig, denn Palästina wäre nicht nur ein demokratischer, sondern auch ein arabischer Staat. Eine arabische Demokratie, die in Frieden mit Israel lebt, würde einen doppelten Schneeballeffekt in der Region haben. Wenn ausgerechnet der Staat und das Volk, das am meisten vom Konflikt mit Israel betroffen ist, seinen Frieden mit eben diesem Nachbarn machen kann, was stünde dann jenen arabischen Staaten im Wege, die gar keine unmittelbaren Nachbarn sind? Außerdem, eine arabische Demokratie Palästina im Verbund mit dem demokratischen Staat Israel würde als Motor der Demokratie in der Region fungieren und den arabischen Frühling zu einem arabischen Sommer werden lassen. Statt weiter gegeneinander Krieg zu führen, könnte Israel und Palästina eine gemeinsame Verteidigungspolitik erarbeiten. So wäre auch die Forderung der Palästinenser, nämlich ein Israel in den Grenzen von 67, denkbar, ohne dass Israel sich militärisch im Nachteil fühlen müsste. Israel und Palästina würden vielleicht schon übermorgen, wie selbstverständlich, in einem Atemzug genannt und als Staatengebilde Israel-Palästina die neue Sicherheit und Stabilität in der Region darstellen. Zukunftsmusik. Sicher, aber möglich. Natürlich gibt es auf beiden Seiten eine über Jahrzehnte gewachsene Interessengemeinschaft, die exakt das verhindern will. Frieden. Diese Menschen sind weniger religiöse Fanatiker, denn klassische Geschäftsleute, die am Konflikt mit all seinen Teilbereichen wie Waffenhandel oder Warenschmuggel bisher prächtig verdient haben. Für diese Leute bedeutet Frieden eine Kriegserklärung ihres Geschäftsmodells. Diese nicht zu unterschätzende Gruppe wird alles tun, um auch in Zukunft Frieden zwischen beiden Staaten zu verhindern. Das wiederum zu verhindern wäre dann aber das gemeinsame Interesse von Palästina und Israel. Man muss sich immer wieder klar werden, wer den Vorstoß Abbas in der UNO-Vollversammlung nicht gut hieß. Das war nicht Israel oder die USA, es waren regierungsnahe Kreise in Israel und den USA. Die jeweilige Bevölkerung, die Bürger Israels und die Bürger der USA sowie die Bürger Palästinas haben es nämlich seit langem satt, in das Morden mehr oder weniger involviert zu werden. Sie wollen den Frieden, damit sie endlich in Frieden leben können. Dass das geht, dass man sich ohne die Vergangenheit zu relativieren aufeinander zubewegen kann, vergeben kann, einen Neuanfang wagen kann, wissen doch vor allem die Deutschen mit ihrer NS-Vergangenheit. Warum also sollte es den Palästinensern und den israelischen Nachbarn nicht ebenfalls möglich sein, das Morden für höhere Ziele nach Jahrzehnten endlich aufzugeben? Man stelle sich folgende Geste vor. In Palästina entsteht eine Art Yad Vashem, das all der palästinensischen Opfer gedenkt, die durch israelische Besatzung umgekommen sind, und ein zukünftiger israelischer Präsident besucht dieses Mahnmal für den Frieden in einem neu gegründeten souveränen Staat Palästina und kniet dort nieder, wie einst Bundeskanzler Brandt vor den jüdischen Opfern in Warschau niederkniete. Nicht vorstellbar? Warum eigentlich nicht? Es geht nicht um Aufrechnung, denn wie schon Weizsäcker in seiner legendären Rede im Bundestag sagte, es gibt keine moralische Vollkommenheit für niemanden in keinem Land. Was es stattdessen gibt, ist, sich auf das zu besinnen, was alle Völker eint. Jedes Volk will überleben. Dazu will es als Teil der Menschheit anerkannt werden. Allen Feinden oder besser Ex-Feinden ist doch eines gemeinsam. Es handelt sich um Menschen. Es ist daher an uns, den Deutschen und den Europäern, diese historische Chance dahingehend zu nutzen, indem wir Palästina alle Hilfe zukommen lassen, die man uns zukommen ließ, als man Deutschland nach 45 wieder mit internationaler Hilfe aufbaute. Wir Deutschen wissen doch, was Teilung und Fremdbestimmung bedeutet, wie sie sich anfühlt, selbst wenn man es wirtschaftlich sehr schnell wieder sehr gut hatte und nun schon seit 65 Jahren in Frieden mit seinen Nachbarn lebt. Dieser Friede war ein Prozess und er war ausschlaggebend für eine ganze Region, Europa. Erkennen wir, dass wir mit der Anerkennung Palästinas als Staat der ganzen Region, dem Nahen Osten und damit letztendlich uns selbst einen unschätzbaren Gefallen tun. Wir helfen dabei, eine Entwicklung weiter anzuschieben, die mit dem arabischen Frühling begann und die das Ende des arabisch motivierten Terrors bedeuten könnte. Alleine der Umstand, dass wir alle schon wirtschaftlich auf diese Region mehr denn je angewiesen sind, sollte es uns wert sein, die beiden Zankhähne Palästina, Israel endlich dabei zu unterstützen, sich zusammenzuraufen. Der Friedensprozess hat seine Grenzen dahingehend erreicht und ist zum Stillstand gekommen, da Palästina für Israel bisher so etwas war wie ein pubertierender Jugendlicher ohne Rechte, der in der Zwangs-WG rebellierte, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Geben wir diesem Jugendlichen diese Wohnung, geben wir dem Volk Palästina endlich den eigenen Staat und lassen wir uns positiv überraschen, wie souverän ein sehr junges Land nicht nur seine Rechte, sondern auch seine Pflichten meistert. Das geht nämlich, auch wenn wie bei älteren Menschen üblich, die Skepsis groß ist. Palästina ist, um beim Beispiel zu bleiben, lange volljährig. Abbas Forderung ist daher nichts anderes wie der legitime Wunsch, endlich ein eigenes, selbstbestimmtes, erwachsenes Leben beginnen zu dürfen. Es wäre unlauter, ungerecht, verlogen und sehr, sehr kurzsichtig, diesem Wunsch nicht nach Jahrzehnten des Mord und Totschlags nachzukommen. Der Staat mit der Mitgliedsnummer 149, Palästina, und die Nummer 59, Israel, waren nie dichter an dem, was man einen wirklichen Neuanfang nennen könnte. Dieser Neuanfang auf der alles entscheidenden Augenhöhe, Staat trifft Staat, wird auf den ganzen Nahen Osten und damit auf die gesamte Weltpolitik positiv abstrahlen. Die Probleme der Welt sind zu groß, als dass wir es uns alle zusammen weiter leisten könnten, auch in Zukunft massiv Kräfte damit zu verschwenden, dass zwei Völker, die im Sammelbecken der Menschheit nur einen sehr kleinen Teil ausmachen, sich die Köpfe einschlagen. Das nämlich lenkt uns alle davon ab, ganz andere Probleme kollektiv anzugehen. Die Menschheit hat schlichtweg nicht mehr die Zeit, den Konflikt Israel-Palästina um weitere Jahre in die Länge zu ziehen, indem es das palästinensische Volk an der langen Hand verhungern lässt. Wer den Staat Palästina anerkennt und ihm hilft, der hilft Israel und er hilft damit der gesamten Region und somit der ganzen Welt.